Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, unser Thema heute Morgen lautet, ihr seht hier, verführerische Umerziehung in der Endzeit, die Gender-Ideologie. Ihr seht hier, was ich heute sagen möchte, nach einer kurzen Einleitung, wo es auch um die Definition von Sexualität geht und die Gegenüberstellung des Normalen dem Abnormen. Denn ich nehme es vorweg, es geht hier darum, dass das Abnorme salonfähig gemacht werden soll. Möchte ich einen, historischen Hintergrund zeigen, wie die Gender-Ideologie überhaupt entstanden ist. Und ihr seht hier schon an den Punkten, worum es hier geht, um welchen Geist es hier geht. Ihr wisst ja vielleicht, dass Marx Satanist war. Man kann das zurückführen bis zum Kommunistischen Manifest zur Mitte des 19. Jahrhunderts, dann im vergangenen Jahrhundert die Frankfurter Schule, die uns bis heute sehr plagt mit ihrem Geist, mit ihren Geistern, vielleicht mehr als manchem so bewusst ist. Und dann das eigentliche Thema, die Gender-Ideologie. Dann möchten wir zu einer Schlussfolgerung kommen und uns die Frage stellen, was können wir tun? Denn, ich nehme es vorweg, ich möchte nicht schließen mit diesem Schmutz. Denn wir haben eine Aufgabe und die hat sich nicht geändert. Und ich glaube, die wird sich nicht ändern, bis der Herr wiedergekommen ist. Und schließlich möchte ich schließen mit dem Wort Gottes. Und so möchte ich auch beginnen, dass das Ganze eingerahmt ist in das Wort Gottes. Ihr kennt das alle. Diese Stelle in 1. Mose 1, Vers 27, speziell jetzt für unser Thema heute, wo es heißt, dass Gott den Menschen schuf als Mann und als Frau. Und wir haben einen Angriff, Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau auf alle Satzteile. Auf Gott, auf die Schöpfung, auf das Männliche und auf das Weibliche. Deshalb habe ich mich vorhin so vorgestellt, dass ich ein Mann bin und meine Frau ist eine Frau und ich freue mich darüber. Und wenn, und das gibt es ja so etwas, dass ein Mann eine Frau werden will, weil er sich in seiner Geschlechtsidentität nicht wohlfühlt, dann ist das eine psychiatrische Krankheit, die geheilt werden muss. Und liebe Geschwister, was ich da soeben gesagt habe, das wird heute schon kriminalisiert. In dieser Zeit leben wir. Ich habe mich neulich, noch gar nicht lange her, mit einem führenden Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts unterhalten. Und er sagte mir zu diesem Thema Gender-Ideologie, Gender-Ideologie, was ist das? Damit wollte er nicht fragen, weil er nicht weiß, was Gender-Mainstreaming ist und was eine Ideologie ist. Sondern mit dieser Bemerkung hat er die Existenz einer Gender-Ideologie in Frage gestellt. Das gibt's nicht für ihn. Und liebe Geschwister, ich denke, viele Menschen, viele unserer Zeitgenossen heute, denken so. Er war selber betroffen, nicht persönlich, sondern in seiner Familie, einer seiner Töchter. Deshalb ist es auch völlig normal für ihn gewesen, dass es mehrere Geschlechter gibt. Und wenn dann einer kommt, so wie ich, so einer vom vorletzten Jahrhundert, der sagt, dass es nur Männer und Frauen gibt, weil Gott sie so geschaffen hat, dann ist man gelinde ausgedrückt von vorgestern. Deshalb denke ich, ist es wichtig, bei diesem Thema mal die Definitionen, wir haben es hier ja über etwas ganz anderes zu tun als Sexualität, wo Sie immer das so betonen, zu zeigen, zuerst das Normale, bevor ich zum Abnormen komme. Christian Scharfetter, ein verstorbener Schweizer Psychiater, hier das Zitat aus seinem in der Psychiatrie sehr bekannten Lehrbuch Allgemeine Psychopathologie, definiert Sexualität so. In der männlich-weiblichen Differenzierung, in der Geschlechtspolarisierung begründetes Erleben und Verhalten gegenseitiger Anziehung, Attraktion und ganzheitlicher psychophysischer, also nicht nur genitaler Kontaktnahme. Vielleicht etwas kompliziert auf den ersten Blick, aber das will das ganze Körperliche und das ganze Psychische mit hineinnehmen. Geistliche leider nicht, sage ich dazu als Christ, denn der Mensch ist ja nicht nur Seele und Körper, sondern Geist, Seele und Leib. Und das ist ganz wichtig. Aber hier geht es vor allem um den Körper, und die Gender-Ideologen sind fast allesamt Materialisten. Negieren also auch noch die Seele. Der Mensch besteht nur aus Körper, aus Materie. Wird alles biochemisch erklärt. Also die Grundlagen der Sexualität nach Scharfwetter, da haben wir vier verschiedene Punkte. Erstens das genetische Geschlecht. Und das wird bestimmt durch die Chromosomen. Es gibt, liebe Geschwister, nur zwei Geschlechtschromosomen, X und Y. Die Kombination XY ist männlich, die Kombination XX ist weiblich. Ich glaube, das weiß jeder im Raum. Zweitens, das gonadale Geschlecht wird bestimmt durch die Keimdrüsen, die Hoden und Eierstöcke. Drittens, das somatische Geschlecht auf hormonalem Weg, also Androgene, Östrogene, Gestagene, entwickeln sich die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale. Die primären Geschlechtsteile sind Geschlechtsmerkmale sind die inneren und äußeren Geschlechtsteile, und die sekundären Geschlechtsmerkmale sind so etwas wie Stimmlage, Behaarung, Milchdrüsen, woran man die Sexualität des Menschen auch erkennt. Und diese drei Punkte bestimmen den vierten Punkt, bilden sozusagen die Voraussetzung für das sogenannte psychische Geschlecht, wie er sie genannt hat, und das kann ja auch alles krank sein und muss dann dementsprechend behandelt werden. Was ist das psychische Geschlecht? Das ist das Geschlechtsbewusstsein, das ist das Geschlechtsverlangen, das ist das Geschlechtsverhalten. Soweit die, und so haben wir das gelernt auch an der Universität im Fach Psychiatrie, allgemeine Psychopathologie. Das war ein Fach an der Uni. So, soweit das Normale. Vielleicht noch zur Frage der Norm. Und passt mal gut auf, wie hier, und das ist ja schon 40 Jahre her, an den Universitäten das noch so gelehrt wurde, was normal ist, und vergleicht diese Definition jetzt mal mit dem, was wir seit 40 Jahren erleben. Scharfwetter sagt, in Bezug auf die Sexualität, was ist Norm, was ist Abnorm, das folgt ja daraus, daran definiert sich das ja. Normal, sagt er, ist eine koitale Sexualhandlung, die mit einem heterosexuellen Partner in einer Weise stattfindet, dass der Möglichkeit nach eine Befruchtung stattfinden kann. Keiner der Partner dabei leidet oder Schaden nimmt. Anderes, nicht koitales Sexualverhalten von geschlechtsreifen Menschen kann erst dann als abnorm gelten, wenn es nicht nur als Einleitungs- oder Begleitverhalten, sondern trotz Gelegenheit zu koitalem Verhalten ausschließlich oder vorwiegend praktiziert wird. Erst dann spricht man von sexuellen Deviationen oder Perversionen. Liebe Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo es keine Perversionen mehr gibt. Wir haben das Perverse, das Abnorme für normal erklärt. Von den Gesetzen her, zuerst in der Psychiatrie, haben wir es als normal erklärt, in den internationalen Klassifikationen der Krankheiten, ICD, und dann folgte das Recht. Ich werde euch gleich ein paar Beispiele dazu zeigen. Jetzt das Abnorme. Sie definieren ganz bewusst, und Sie sprechen nicht von Sex, weil Sex ist ja das biologische Geschlecht, was wir uns soeben angeschaut haben, sondern Gender ist sozusagen das soziale Geschlecht. Ich werde euch gleich zeigen, wo das herkommt, vom Institut für Sozialforschung. Das biologische Geschlecht spielt für Sie keine Rolle, es ist ein soziales Konstrukt. Es werden damit die gesellschaftlichen, sozial und kulturell geprägten Geschlechterrollen von Männern und Frauen bezeichnet. Deswegen gibt es auch so viele für sie. Diese sind erlernt und somit veränderbar, sagen sie. Das bedeutet, der Mensch wird nicht als männlich und weiblich geboren, sondern durch die Umwelt, zum männlichen bzw. weiblichen Wesen gemacht. Was für ein Unsinn. Das, versteht ihr, das ist ihre Grundlage, ihre wissenschaftliche Grundlage. Institut für Sozialforschung wurde 1923 gegründet, ist jetzt über 100 Jahre alt. Mainstreaming, man drückt ja heutzutage alles Englisch aus, damit man nicht gleich versteht, heißt ja zum Hauptstrom machen, an dem sich alles, nicht nur ein paar Dinge, sondern alles, das gesamte gesellschaftliche und politische Tun orientiert. Vor 20 Jahren, wenn ich diese Vorträge gehalten habe, musste ich den Leuten erst einmal erklären, was Gender Mainstreaming bedeutet. Das, glaube ich, muss ich heute nicht mehr tun. Professor Daniel von Wachter sagt, dass die Chromosomen angeboren sind, also wenn Sie das überhaupt noch zugeben, ist aus dieser Sicht bedeutungslos. Es ist eher ein Grund dafür, dass das Geschlecht selbst zu bestimmen, und sich damit von der Unterdrückung durch die Wirklichkeit zu befreien. Liebe Geschwister, das müssen wir uns mal einen Moment lang auf der Zunge zergehen lassen. Und ihr merkt sofort, hier geht es um einen emanzipatorischen Geist. Hier geht es um einen rebellischen Geist, die sich gegen die Wirklichkeit, gegen Gott, gegen die Schöpfung, gegen die Geschlechtsidentität auflehnt. Und die das bekämpft, ihr merkt sofort den antichristlichen Geist dahinter, den diabolischen Geist, der zerstört, der den Menschen zerstören will, der die Beziehungen unter uns zerstören will. Und darüber reden sie ganz offen. Warum sollen wir das nicht auch tun? Kommen wir zum Kommunistischen Manifest von Marx und Engels aus dem Jahr 1848, ist bald 200 Jahre her. Da haben sie gesagt, ich denke, dass das für viele eine Wiederholung aus dem Schulunterricht ist, ich gehe es ganz schnell durch. 5 Punkte. Erstens forderten sie damals schon, zur Mitte des 19. Jahrhunderts, die Aufhebung des Privateigentums einschließlich aller Produktionsmittel. Zweitens die Aufhebung der Familie. Das ist uns heute in diesem Zusammenhang oft gar nicht mehr bewusst. An die Stelle, sagen sie, der häuslichen Erziehung soll die gesellschaftliche treten. Der Staat erzieht die Kinder, nicht Vater und Mutter. 1848. Drittens, Aufhebung der Nationalität. Sie forderten den Internationalismus, die Internationale. Ne? Das ist ja bekannt, das ist etwas Politisches. Viertens, auch das ist wenig bekannt, was Marx und Engels hier fordern. Die Abschaffung von Religion und Moral. Liebe Geschwister, ich frage euch, wie soll eine Gesellschaft denn funktionieren ohne Moral? Von Religion will ich ja gar nicht reden. Die Abschaffung von Moral. Und ihr wisst, Millionen von Menschen in Ost und West sind diesem Dogma gefolgt. Und was daraus geworden ist, haben wir im letzten Jahrhundert gesehen. Das hat uns 2 Weltkriege beschwert. 1917 die Revolution in Russland, ihr kennt die Geschichte. Und fünftens, Erkämpfen der Demokratie und Abschaffung der Monarchie zu ihrer Zeit. Damit auch das, auch dieser Punkt ist ihnen ja gelungen. Das war die Voraussetzung für die Frankfurter Schule, die, wie schon gesagt, 1923 in Frankfurt, deswegen heißt es ja so, gegründet wurde. Namhafte Persönlichkeiten möchte ich nicht sagen, aber Vertreter dieser Schule sind Max Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, der sehr lange gewirkt hat im letzten Jahrhundert, Friedrich Pollock, Leo Löwenthal und andere, Wilhelm Reich würde ich ja, obwohl er aus Wien kommt, würde ich ja auch einordnen und viele andere auch, die der Hintergrund waren und quasi die politischen Väter der 68er-Bewegung. Sie haben einen sogenannten Neomarxismus, einen kulturellen Marxismus, wie Sie es nennen, das ist Ihre eigene Bezeichnung dafür, entwickelt. Und wie schon gesagt, hatten einen großen Einfluss auf die 68er Studentenbewegung in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern Wilhelm Reich ist ein Papst auch in Amerika gewesen. Also die haben vor allem in der westlichen Welt gewirkt, die östliche war ja schon kommunistisch. Die westliche sollte es noch werden. Es ist auch die Wurzel dessen, was man heute so Political Correctness, wie gesagt, man drückt ja alles Englisch aus heute, politische Korrektheit nennt, und wehe, ist es jemand politisch nicht korrekt. Ihr wisst vielleicht, wie es unserem Bruder Sascha Goethe ging. Und mir geht's ähnlich. Oder Lothar. Wir müssen wirklich aufpassen, liebe Geschwister, was wir heute noch sagen in der Öffentlichkeit. Aber soll uns das mutlos machen? Sollen wir deswegen aufhören zu reden? Ich meine nicht. Die politische Korrektheit bringt schließlich die Gender-Ideologie hervor, womit wir bei unserem Thema sind. Wenn ihr wissen wollt, was die Gender-Ideologie eigentlich ist, was sie beinhaltet, was sie selber über sich sagen, empfehlen möchte ich es nicht, aber da könnt ihr das nachlesen in dem Buch The Gender Agenda von Dale O'Leary. Die auf der Weltfrauenkonferenz in Peking 1995, das Ganze ging 85 in Afrika an, bis dahin können wir die Wurzeln der Gender-Ideologie zurückführen, aber 95 traten sie an die Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das damals mitbekommen habt, ich bin ehrlich, ich nicht. Ich erst 4 Jahre später, als es dann in Deutschland zum politischen Programm wurde. Also 5 Punkte wieder, ich habe mich immer auf 5 Punkte beschränkt, um das dann auch mal gegenüberzustellen. Diese 5 Punkte als Zusammenfassung, es geht natürlich um viel mehr. Und diesen ersten Punkt, darum geht es eigentlich. Es geht ja nicht, die wissen auch, dass es nur 2-4%, das ist die Wahrheit, nicht 10%, solche Studien liest man, die von ihnen finanziert sind. Es gibt, und das ist zu allen Kulturen, zu allen Zeiten so und auch so gewesen in den vergangenen Jahrhunderten, 2-4% Homosexuelle, etwas mehr männliche als weibliche und Transsexuelle noch viel weniger. Die wissen auch, dass sie damit keinen Krieg gewinnen können. Punkt Nummer 1 ist das auch gar nicht, sondern das ist, erstens, sagen Sie, fordern Sie, öffentlich, in Peking und seitdem vielfach, damals ging es nur an, erstens sagen Sie, in der Welt braucht es weniger Menschen und mehr sexuelle Vergnügungen. Es braucht die Abschaffung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowie die Abschaffung der Vollzeitmütter. So wollen sie ihr Ziel der Reduktion der Weltpopulation erreichen. Zweitens, sagt O'Leary, da mehr sexuelles Vergnügen zu mehr Kindern führen kann, braucht es freien Zugang zu Verhütung und Abtreibung für alle. Abtreibung für alle und Förderung homosexuellen Verhaltens, da es ja dabei nicht zur Empfängnis kommt. Drittens, in der Welt braucht es einen Sexualkundeunterricht für Kinder. Und Jugendliche, der zu sexuellem Experimentieren ermutigt. Es braucht die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder. Denkt an das Kommunistische Manifest. Die praktizieren Marx und Engels. Viertens, die Welt braucht eine 50-50 Männer-Frauen-Quotenregelung für alle Arbeits- und Lebensbereiche. Alle Frauen müssen zu möglichst allen Zeiten einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Also Betonung auf alle Zeiten. Am besten gleich nach der Geburt. Das Kind abgeben in der Kita, damit sich der Staat um die Erziehung, der kann das viel besser. In ihrem Sinn, ne? Ihr versteht mich schon richtig. Und fünftens, das muss uns aufhorchen lassen, als Geschwister. Religionen, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Da sehen wir die antichristliche, diabolische Fratze dahinter, an diesem Punkt. Und sie sagen es ganz öffentlich, unwidersprochen. Ja, ganz im Gegenteil, ihnen wird groß und stark applaudiert, wo sie auch hinkommen. Es war in Peking, ihr wisst, Peking ist kommunistisch. Hier noch einmal ein Überblick zum Vergleich des kommunistischen Manifests von vor fast 200 Jahren. Und das hier ist ja jetzt auch schon 30 Jahre alt. Die Gender-Ideologie, nochmal ganz schnell im Durchlauf. Marx und Engels forderten die Abschaffung des Privateigentums, die Abschaffung der Familie, gesellschaftliche statt häusliche Erziehung, Abschaffung der Nationalität, Abschaffung von Religion und Moral und Erkämpfen der Demokratie. Und die Gender-Ideologen fordern Abschaffung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen, freier Zugang zu Verhütung und Abtreibung, Förderung homosexuellen Verhaltens, Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder, 50-50 Männer-Frauen-Quotenregelung für alle Arbeits- und Lebensbereiche und Religionen, die nicht mitmachen, werden einfach der Lächerlichkeit preisgegeben. Und jetzt habt ihr vielleicht gemerkt, den ersten und wichtigsten Punkt habe ich weggelassen hier. Habe ich hier fett gemacht. Das ist die Reduktion der Weltpopulation. Und wenn ihr heute Nachmittag auch kommt und in die Schweiz dann vielleicht auch, dann werdet ihr sehen, dass diese Dinge, Gender-Ideologie, Transhumanismus, künstliche Intelligenz, das wird mein, so Gott will und wir leben, mein Thema in der Schweiz sein, dass das ein roter Faden ist zur Abschaffung der Menschheit. Damit haben wir es zu tun. Das ist kein Spaß. Das ist kein Hobby. Sowas. Hier, das glaube ich, kennt jeder. Der kommunistische Bruderkuss von Brezhnev und Honecker, ich glaube, es war im Jahr 1979. Ich habe das hier mit reingenommen, um mal genau das, was ihr eben an der Folie gesehen habt, diese Gegenüberstellung vom kommunistischen Manifest und der Gender-Ideologie in der Praxis zu zeigen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich sowas sehe, ich sage es euch ganz offen, mich ekelt das an. Ich finde das ekelhaft. Aber wehe, wenn mich da einer hört, dass ich sowas sage. Ja. Schauen wir uns mal nochmal zum Vergleich den Verfall und Untergang des Römischen Reiches an. Und das ist interessant. Edward Gibbon, 1787. Wie lange das schon her ist. Gut, das Römische Reich ist ja auch schon lange untergegangen. Und vergleichen das mal mit der Gender-Ideologie. Auch wieder 5 Punkte, ich gehe es schnell durch. Erstens, erheblicher Anstieg der Scheidungsraten. Kommt euch das bekannt vor in unserer Zeit? Und Aushöhlung des Stellenwertes der Familie. Finde ich interessant. Zweitens, immer höhere Steuern. Kommt euch das bekannt vor? Die Menschen geben ihr Geld für Brot und Spiele aus. Ihr kennt ja das Panem et Circenses. Gebt ihnen Computerspiele und Drogen, sagt Harari. Gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Wahnwitzige Vergnügungslust, Hedonismus. Sportereignisse werden Jahr für Jahr aufregender und brutaler. Ich weiß, ich war früher ein Fußballfan. Ich habe meine Kindheit und Jugend im Fußballverein verbracht und auch außerhalb des Vereins. Fußball, Fußball, Fußball. Ich bin schon lange ausgestiegen. Und ich kann euch sagen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es ist im März dieses Jahres war es erst in Kaiserslautern. Ich meine, es war der erste FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf. Vor dem Spiel, das Stadion war voll, in der Fanmeile der Kaiserslauterer ziehen die, ich weiß nicht, was das war, was sie da aufgezogen haben, das war ein Luziferbild mit Hörnern. Und unten war ein großes Banner auf Lateinisch geschrieben, wo sie den, und das wurde vom Stadionsprecher, weil ja nicht jeder Latein kann, ins Deutsche übersetzt mit lauter Stimme, unter dem Applaus der Menge, ich will das gar nicht wiederholen hier an dieser Stelle, die reinste, direkte Anbetung Luzifers. Und die roten Teufel, ganz richtig. Und die Menge applaudierte. Ich frage mich, was hat ein Christ da zu suchen? Das nur nebenbei, zur Vergnügungslust und den Sportereignissen. Wir sind noch im Römischen Reich, beim Untergang. Und ihr wisst, das Römische Reich ist untergegangen. Und an dem Punkt stehen wir leider heute. Viertens, Aufbau einer gigantischen Militärmacht. Ihr wisst, was Merz vorhat. Obgleich sich der wahre Feind im Innern befindet. Im Innern des Menschen und auch im Innern des Staates. Die Menschen wurden dekadent. Und dekadent, das ist ein lateinisches Wort, heißt auf Deutsch Abfall. Und ihr wisst, ihr kennt die Schrift, davon gehe ich aus, dass hier viele bibelkundige Geschwister sind. Da wird keine große Erweckung stattfinden weltweit, sondern der große Abfall wird stattfinden in der Endzeit der Endzeit, in der wir leben. Fünftens, Zerfall der Religion. Glaube verkommt zur äußeren Form und verliert die Verbindung zum alltäglichen Leben, sodass er keine Orientierung mehr bieten kann. Und hier seht ihr das auch nochmal gegenübergestellt. Ich wiederhole es nochmal ganz schnell. Auf der einen Seite die Gender-Ideologie heute, und ich kann mir ersparen zu fragen, wo führt das hin. Wenn wir auf die rechte Seite schauen, dann sehen wir, wo es hinführt. Gender-Ideologie, Reduktion der Weltbevölkerung, Abschaffung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen, freier Zugang zu Verhütung und Abtreibung, Förderung homosexuellen Verhaltens, Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder, 50-50 Männer-Frauen-Quotenregelung für alle Arbeits- und Lebensbereiche und Religionen, die nicht mitmachen, werden der Lächerlichkeit preisgegeben. Also merkt ihr, das geht direkt gegen den Christus und seine Gemeinde, gegen die anderen Religionen auch. Aber die nicht mitmachen. Es sei denn, sie werden tolerant, gemäßigt. Dann geht's. Aber nicht radikal. Und radikal meine ich jetzt nicht negativ, sondern positiv. Radix ist die Wurzel. Verwurzelt im Herrn. Das wünsche ich uns allen, dass wir das sind. Und auf der anderen Seite haben wir beim Römischen Reich erheblichen Anstieg der Scheidungsraten, Aushöhlung des Stellenwerts der Familie, immer höhere Steuern, die Menschen geben ihr Geld für Brot und Spiele aus, wahnwitzige Vergnügungslust, Sportereignisse werden Jahr für Jahr aufregender und brutaler. Bei uns, sage ich, werden sie aufregender und satanischer, wie wir in Kaiserslautern gesehen haben. Viertens, Aufbau einer gigantischen Militärmacht. Aufrüstung hat immer zu Krieg geführt, nie zu Frieden. Obgleich sich der wahre Feind im Innern befindet, die Menschen werden daher dekadent, fallen ab. Fallen ab von Gott, fallen ab von der Religion, fallen ab von der Moral sogar, wie Marx und Engels gefordert haben. Und schaut euch die moralen Verhältnisse mal an in unserem Land. Ob ihr sie überhaupt noch findet? Und schließlich der Zerfall der Religion, Glaube verkommt zu einer äußeren Form und verliert die Verbindung zum alltäglichen Leben, sodass er keine Orientierung mehr bieten kann. Und liebe Geschwister, ist das nicht unsere Situation? Orientierungslos? Ohne Gott? Wohin sollen wir gehen? Es führt, ist ja logisch eigentlich, es führt in den Abgrund. Noch so ein Punkt ist, dass die Sprache, es wird die Sprache geändert. Warum? Die Sprache ist ja nur Ausdruck unseres Denkens. Und es geht hier, deshalb habe ich diesen Vortrag auch Umerziehungsprozess, um eine verführerische Umerziehung genannt. Der Mensch soll umerzogen werden und das geht natürlich am besten mit den kleinen Kindern. Die kann man noch am besten prägen. Je älter ein Mensch ist, desto schwerer lässt er sich beeinflussen. Deshalb sind ihnen die Kinder so wichtig. Und deshalb, liebe Geschwister, mein Appell auch schon jetzt an dieser Stelle hier, kümmert euch um eure Kinder. Nehmt die Erziehung selber in die Hand und überlasst das bitte nicht dem Staat. Bitte nicht. Ihr seht, wozu das führt. Ich werde euch gleich ein paar Beispiele aus Baden-Württemberg nennen, noch dazu. Aber hier haben wir eine Volksverdummung durch das sogenannte Gendern. Was ist denn das überhaupt? Der Sprache. Ich empfehle euch sehr das Buch von Thomas Kubelik zu diesem Thema. Da muss man ja schon genau hinschauen, wie der Titel dieses Buches heißt. Auf den ersten Blick meint man, das heißt gegendert. Nein, das soll heißen genug gegendert. eine Kritik der feministischen Sprache. Ihr kennt alle diesen Blödsinn, mit, wie zum Beispiel die Wählerinnen und Wähler entschieden sich vorrangig für die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für eine bessere Integration von Flüchtlinginnen und Flüchtlingen einsetzen. Da muss man ja schon mal schwer durchatmen, um den Satz überhaupt in einem Atemzug aufsagen zu können. Und alle machen da mit. Denkt an unseren alten Bundeskanzler Kohl. Das ist nicht nur eine Sache des linken Spektrums, liebe Bürgerinnen und Bürger und so weiter, die Wählerinnen und Wähler. Dieses Schild ist bei uns in Heilsbronn, wo ich wohne. Hat meine Frau das fotografiert. Der Parkplatz des Religionspädagogischen Zentrums. Und das hängt seit Jahren da. Und es ist falsch. In doppelter Hinsicht. Mir geht es nicht um das Religionspädagogische Zentrum, sondern dieser Satz hier. Nur für Gäste und Mitarbeitenden. Also ich glaube, das lernt man in der Grundschule, wenn ich mich recht zurückerinnere, dass die nicht mal dritten und vierten Fall richtig verwenden können. Geschweige denn vom Partizip, vom Mitarbeitenden oder Studierende. Weil man die Wahrheit nicht mehr beim Namen nennen will. Die Wahrheit soll ja auch zerstört werden. Darum geht es ihnen. Kommen wir, bevor wir zu den Veränderungen im Recht kommen, bei den Gesetzen, es ist ja ein Geist der Anomie, der Gesetzlosigkeit oder der Gesetzwidrigkeit. Ich habe vorhin gesagt, den Veränderungen im Recht, in der Justiz und auch in der Rechtsprechung, ich weiß wirklich, wovon ich rede, gehen die Veränderungen der Psychiatrie voraus. Und die Psychiater und Juristen arbeiten ja auf dem Gebiet der forensischen Psychiatrie sehr eng zusammen. Das kann ich euch bezeugen. 1992 haben wir in der Psychiatrie weltweit, nicht nur in Deutschland, ICD-10 ist die 10. Auflage der internationalen Klassifikation, D steht für Diseases, also Erkrankungen, haben wir die Homosexualität abgeschafft. Das ist schon über 30 Jahre her. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten homosexuelle Dreifachmörder in der Forensik, gibt es heute nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das dann, wenn homosexuell normal ist, dann kommen die ja nicht mehr in die Forensik. Wenn sie jetzt freigesprochen werden, werden sie dann freigelassen? Muss man sich mal fragen. 2013... Und DSM ist das amerikanische System, schloss die 5. Revision der DSM explizit mit ein, dass die Geschlechterrolle außerhalb der Norm der Zweigeschlechtlichkeit liegen kann. Das legen wir in der Medizin so fest. Es gibt also außer all das, was wir früher abnorm genannt haben, denkt an die Definition gerade von Scharfetter, was wir noch gelernt haben, das wird jetzt als normal bezeichnet, seit 2013. Und seit 2022 gilt offiziell die ICD-11, das ist die 11. Auflage dieses Systems. Wie gesagt, weltweit. Und da wurden sämtliche Störungen der Geschlechtsidentität, also das ist zum Beispiel Transsexualismus, wenn ein Mann eine Frau werden will, eine Frau ein Mann werden will, Transvestitismus, Störung der Geschlechtsidentität des Kindesalters, abgeschafft. Gibt es nicht mehr. Wurden ersetzt durch die Diagnose, muss man ja schon in Anführungszeichen setzen, Geschlechtsinkongruenz. Was soll das sein? Steht nicht einmal in den Diagnosen direkt drin, sondern als Zusatz, denn es ist ja nicht als psychische Störung eingeordnet, sondern, wie Sie wörtlich sagen, als Zustandsform der sexuellen Gesundheit. Ja, warum steht es denn dann in einem Krankheitssystem drin, ist erstens mal zu fragen. Und was ist denn überhaupt eine Geschlechtsinkongruenz? Damit meinen Sie, wenn ich jetzt unzufrieden bin mit meinem Geschlecht. Dass Sie es überhaupt noch aufhören. Und Dinge wie Transsexualität, was früher eine, und ich sage das heute immer noch, dass das eine schwere psychiatrische Störung ist, die behandelt gehört, erklären Sie schlichtweg als normal. Liebe Geschwister, überlegt mal. Die Homosexualität haben wir abgeschafft. Die Transsexualität haben wir abgeschafft. Was kommt als nächstes? Pädophilie? Fragezeichen? Also der Sex mit Kindern? Cohn-Bendit hat das vor langer Zeit schon gefordert, der grüne EU-Abgeordnete. Wo führt das noch hin? Kommen wir zu Veränderungen im Recht. Ich will es kürzer machen hier, weil ich habe ja auch nicht grenzenlos Zeit und will mich mal auf die grob gesagt letzten 30 Jahre. Es geht noch länger zurück. Wir haben gestern schon gehört von der Abschaffung des Paragraphen der Gotteslästerung, das war 1969. Damit ging es 69, also ein Jahr nach 1968. Merkt ihr was? Da ging es an. Es war damals die sozialliberale, nein, das war die Große Koalition. Und dann kam die sozialliberale Koalition, dann war es etwas ruhiger. Und jetzt setzen wir hier mal ein, nach der Wende 1993. Da war ja eine große Diskussion, wisst ihr es noch? Denn im Osten war die Abtreibung ganz frei. Im Westen galt die Indikationsregelung. Jetzt haben sie einen Kompromiss gemacht und gesagt, Abtreibungen sind straffrei bis zur 12. Woche und für Schwangere bis zur 22. Woche, wenn eine medizinische Indikation vorliegt, ist sie sogar bis zur Geburt möglich. Das war 1993. Ein Jahr später haben wir dann im Gesetz die Strafbarkeit der Homosexualität abgeschafft. Denkt an die Folie gerade in der Psychiatrie 2 Jahre zuvor. Wir waren relativ schnell. Sind ja nicht immer so schnell in solchen Dingen. Und 99, das müsst ihr euch gut merken, das ist das Jahr des Beginnes dieses Programms in Deutschland. Federführend war damals das Bundesfamilienministerium. Als Gender Mainstreaming, als Leitprinzip und Querschnittsaufgabe in die Politik eingeführt wurde. Ich habe damals bei der Regierung von Mittelfranken gearbeitet und deshalb wusste ich das auch, sonst hätte ich es gar nicht gewusst. Weil das nämlich eine Top-Down-Strategie ist, bewusst über die Köpfe der Bevölkerung hinweg. Und Juncker war es, der damals gesagt hat, wir beschließen etwas und machen dann weiter so, Schritt für Schritt, weil die meisten gar nicht begreifen, was wir hier beschlossen haben, so lange, bis es kein Zurück mehr gibt. Und das sagt er damals zu der Zeit. Heute sind wir über 25 Jahre weiter. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, dass es heute kein Zurück mehr gibt. Er hat leider recht gehabt. 2001 kam dann die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft und im selben Jahr die Anerkennung der Prostitution als Dienstleistung und sozial versicherter Beruf. Was bedeutet? Dass 90% der Bevölkerung, weil 90% gesetzlich versichert sind, das mitfinanzieren. Ob sie wollen oder nicht. Kommen wir zu dem vorhin bereits erwähnten neuen, wie es damals, jetzt ist er nicht mehr so ganz neu, Bildungsplan in Baden-Württemberg, den Sie genannt haben, Umgang mit heterogenen Lehrgruppen. Ich möchte euch nun, und der kam ja, es gab viele Proteste, wisst ihr noch, in Baden-Württemberg gegen diesen Lehrplan, wurde deshalb, musste die Regierung, da seht ihr, wie wichtig und gut es ist, sich zu rühren, etwas zu sagen, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Hat leider nur ein Jahr lang gefruchtet, dann kam er doch. Ich möchte euch nun ein paar Unterrichtsbeispiele, falls ihr das eh nicht schon wisst, von euren Kindern oder vielleicht selber, wenn ihr Lehrer seid oder irgendwie pädagogisch zu tun habt, aus Baden-Württemberg, aus diesem Lehrplan hier nennen, womit bewusst die Kinder manipuliert werden. Wie sie umerzogen werden sollen, wie sie mit ihnen umgehen, damit man sie auf die richtige Spur des Denkens bringt. Und ich finde das sowas von perfide, ich kann euch das gar nicht sagen. Schaut euch das mal ein paar Beispiele nur. So werden die Kinder erzogen, in Anführungszeichen, indem die Lehrer sie fragen, ist es möglich, dass deine Heterosexualität nur eine Phase ist, und dass du diese Phase überwinden wirst, wie wenn Heterosexualität eine Krankheit wäre. Und dass Kindern, Kindern, die überhaupt noch nicht geschlechtsreif sind, und bewusst auch Jugendlichen in der Pubertät. Also in einem ganz, das muss ich euch nicht sagen, in einem jeder, der Kinder hat, weiß das, in einer ganz heiklen Phase des Lebens. Perfide. Ist es möglich, dass deine Heterosexualität von einer neurotischen Angst, was ist denn eine neurotische Angst, das muss man erst einmal erklären, vor Menschen des gleichen Geschlechts kommt? Homophobie. Das sind diese Dinge. Wissen deine Eltern, dass du heterosexuell bist? Wissen es deine Freundinnen und Freunde? Wie haben sie reagiert? Nicht homosexuell oder transsexuell, heterosexuell. Also das ganz Normale wird hier hinterfragt und wird umerzogen. Verführerische Umerziehung in unserer Zeit, vor unseren Augen, ob wir es wissen oder nicht. Was machen, wie gehen wir damit um? Wir kommen noch dazu. Eine ungleich starke Mehrheit der Kinderbelästiger ist heterosexuell. Denkt an die Epstein-Liste. Kannst du es verantworten, deine Kinder heterosexuellen LehrerInnen auszusetzen? Wieder dieser Fehler. Heterosexuellen Lehrer auszusetzen ist grammatikalisch falsch. Aber das ist halt die Gendersprache. Das ist ja noch das Geringste. Der Inhalt, liebe Geschwister, der Inhalt ist viel gewichtiger, ist viel schlimmer. Stören wir uns nicht an den Formen, die schlimm genug sind. Der Inhalt ist es. Was haben wir dem entgegenzusetzen? Ich komme darauf zurück. Machen wir noch weiter mit ein paar Beispielen aus der Bildungsreform Baden-Württemberg 2015. Laut Statistik lehren die Lehrer ihre Schüler, kommen Geschlechtskrankheiten bei Lesben am wenigsten vor. Ist es daher für Frauen wirklich sinnvoll, eine heterosexuelle Lebensweise zu führen und so das Risiko von Geschlechtskrankheiten und Schwangerschaften einzugehen? Steht ihr, Schwangerschaften sollen ja nicht sein. Denkt an den Punkt Nummer 1 der Gender Agenda, Reduktion der Weltpopulation. Darum geht es ihnen wirklich. Dann versteht ihr vielleicht auch diese, ich weiß gar nicht, wie ich das nenne, böse, ich nenne es böse. Diabolisch ist das. Mit Kindern. Die ja besonders, und denkt jetzt an charismatische Lehrer. Gut, nicht jeder Lehrer ist charismatisch. Es gab gute Lehrer, es gab mittelmäßige Lehrer. Das war schon immer so. Aber oft schauen die Kinder auf zu ihren Lehrern und lassen sich prägen von ihnen. In Anbetracht der Überbevölkerung stellt sich folgende Frage. Wie könnte die Menschheit überleben, wenn alle heterosexuell werden? Also systemimmanent ist das eine logische Frage. Ne? Aber ihr merkt, hier wird das Normale wird als krank hingestellt und das Kranke, das Abnorme wird für gesund erklärt. Und das geht in der Schule schon. Ja, nein, ich gehe noch weiter zurück. Das geht im Kindergarten schon an. Und letztes Beispiel. Es scheint sehr wenige glückliche Heterosexuelle zu geben. Das möchte ich in Frage stellen. Aber gut, bleiben wir bei dem Beispiel. Aber es wurden Verfahren entwickelt, die es dir möglich machen könnten, dich zu ändern, falls du es wirklich willst. Sehr subtil kommen sie daher. Hast du schon einmal in Betracht gezogen, eine Elektroschocktherapie zu machen? Also, liebe Geschwister, da bleibt mir die Sprache weg. Das macht man in der Psychiatrie nicht mehr. Das war ein altes Mittel bei schwerst Gestörten, wo wir am Ende waren mit unserem Latein, mit sämtlichen Medikamenten und Psychotherapien und Behandlungsmethoden. Und dann ist uns die Elektroschocktherapie eingefallen. Für eine Geschlechtsumwandlung oder nicht unbedingt Umwandlung, auch für die Änderung der Geschlechtsidentität und der Geschlechterrollen. Denn die wollen ja, dass die Heterosexuellen homosexuell werden und nicht, dass die Homosexuellen heterosexuell werden, denn das wird ja unter Strafe gestellt. Also in welcher Welt leben wir eigentlich? Lassen wir es genug sein mit diesen Beispielen hier und machen noch ein bisschen weiter mit den juristischen Veränderungen. Es war 2017, als die Ehe für alle kam. Für alle? Was heißt denn alle? Menschen mit Hunden auch? So weit sind wir noch nicht. Aber ihr wisst, was darunter gemeint ist. Ne? 2018 kam dann das, was heute gang und gäbe ist in allen Betrieben, mit diesen Bewerbungen, ne? Ihr kennt das, MWD muss überall stehen, sonst diese Einführung des dritten Geschlechts, was heißt drittes, müsste man eigentlich in Anführungszeichen setzen, denn das Divers, das steht ja für die gesamte Palette, da kann man alles, das sind, ich sage euch gleich noch genauer, was man da alles reinstecken kann. Am 12.06.20 kam dann dieses Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen. Das ist das, was ich vorhin schon sagte. Damit ist nicht eine Konversion von einer Religion zur anderen gemeint, sondern die Konversion von einer Sexualität zur anderen. Und wie schon gesagt, die wollen ja nicht, dass die Homosexuellen heterosexuell werden, sondern dass die Heterosexuellen homosexuell werden. Und wenn nun ein Homosexueller, kann ja sein, dass der, ich kenne sowas noch aus der Praxis früher, heute wird das immer seltener, wegen dieser Gesetze, darunter leidet, dass er homosexuell ist und jetzt einen Psychotherapeuten aufsucht, der ihm helfen soll. Oder vielleicht sogar einen Bruder, eine Schwester unter euch, die mit ihm beten soll. Na gut, daran haben sie hier nicht gedacht. Aber an die Behandlungen, an die Therapien, daran haben sie gedacht. Dann wird das unter Strafe gestellt, dass der Psychotherapeut behandelt. Denn, wiederum folgerichtig in ihrem Denken, es kann ja nicht sein, dass der etwas behandelt, was normal ist. Aber dass das kriminalisiert wird und dass das überhaupt nicht ernst genommen wird, dass da vielleicht ein Homosexueller unter seiner Neigung leidet, das finde ich schon ein starkes Stück, um es vorsichtig zu formulieren. Und im vergangenen Jahr kam das Selbstbestimmungsgesetz. Ich glaube, da muss ich gar nicht viel darüber sagen. Das liegt ja schon im Wort, worum es geht. Na, wie Marx vorhin auch sagte. Na, das, oder der Professor, das war dieses Zitat, dass wir alles selber bestimmen. Und dieses Selbstbestimmungsgesetz ist ein modifiziertes transsexuellen Gesetz, das wir in Deutschland schon kennen, seit 45 Jahren, 1980, wurde das schon rechtskräftig. 1980. Seitdem haben wir das. Aber da waren noch Dinge drin, wie, da geht es um Geschlechtsumwandlungen, ne? Wo alle Berufsgruppen mitmachen, was heißt nicht alle, aber verschiedene Berufsgruppen mitmachen sollen. Ne? Da ist zuerst der Chirurg, der muss ja das Geschlecht praktisch umwandeln. Dann gab es zwei Psychotherapeuten, die Gutachten schreiben müssten, nicht, dass der Mann später dann wieder eine Frau werden will, das soll nicht sein. Dass die Seele auch stabil ist und dann muss ja der Richter, der Amtsrichter, auch noch mitmachen, denn der muss ja den Namen ändern. Aus Marius wird Maria, aus Maria wird Marius. Und das war viel zu kompliziert. Das haben sie alles weggelassen, damit es jetzt seit 19.06.24, fast ein Jahr her jetzt, viel leichter wird, dass du dein Geschlecht umwandeln kannst und viele andere Dinge mehr. Das ist dieses Selbstbestimmungsgesetz. Und jetzt kommen wir zu einem ganz finsteren Punkt, liebe Geschwister. Aber ihr wisst es ja eh. Das EU-Parlament hat beschlossen, dass Abtreibung, nicht etwa gegen Abtreibung, sondern haben das auch noch erhoben, zum Menschenrecht, also auf eine Stufe gestellt, es ist eigentlich ein Widerspruch. Was ist Artikel 1 unseres Grundgesetzes? Ist die Menschenwürde. Das hier geht genau in die andere Richtung. Das Recht auf Abtreibung ist laut Matic-Bericht, so hieß der EU-Abgeordnete damals, ein Menschenrecht. Das Leben des ungeborenen Kindes wurde mit keinem Wort erwähnt. Der sogenannte Matic-Bericht, über den am 24. Juli 2021, das ist schon 4 Jahre her, vom EU-Parlament abgestimmt wurde, beinhaltet unter anderem den Antrag, dass Abtreibung in den Mitgliedstaaten als Menschenrecht angesehen werden soll. Und Gesundheitspersonal und Mediziner soll es erschwert werden, aus Gewissensgründen Abtreibungen abzulehnen oder nicht durchführen zu wollen. Also Ärzte, die noch ein Gewissen haben, werden in ihrem Gewissen vergewaltigt. Denkt an das soeben genannte Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen ist dasselbe in Grün. Nur leider noch viel schlimmer, denn das geht hier um viele Leben und um sehr viele Leben. Hier haben wir erstmals in der Menschheitsgeschichte apokalyptische Ausmaße erreicht. Das ist der Erfolg. Ihr Erfolg. Deshalb habe ich das ist natürlich kein Erfolg, ne? In Anführungszeichen gesetzt. Wir haben hier im Schnitt, das ist eine Durchschnittszahl, 40 Millionen Getötete pro Jahr im Mutterleib. Das sind, hochgerechnet auf die letzten 50 Jahre, mehr als 2.000 Millionen tote Babys. Wie gesagt, das ist eine Durchschnittszahl. Und ich meine, es war Heinz Plüss letztes Jahr, der hier an dieser Stelle gesagt hat, dass diese Zahl heute schon auf 70 Millionen pro Jahr angestiegen ist. Also der Trend geht leider nicht nach unten, was wünschenswert wäre, sondern ganz im Gegenteil nach oben. Wie gesagt, das ist eine Durchschnittszahl. Was macht das mit uns? Was können wir da nur zusehen und nichts machen? Nein, liebe Geschwister, wir können was machen. Und das möchte ich gleich an dieser Stelle sagen. Wir können und sollen beten. Unterschätzt die Kraft des Gebetes nicht. Tut das. Das ist eine mächtige Waffe, die wir haben. Setzt sie ein. Egal, ob krank oder gesund, jung oder alt, männlich oder weiblich. Beten kann jeder. Grundrechte, die umgestaltet werden. Ich habe hier nur die ersten 6 aufgeführt. Ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass das die wichtigsten sind. Es ist zumindest der Grundstock unserer freiheitlichen Verfassung, die noch, damals noch, heute haben wir uns weit davon entfernt, in ihrer Verantwortung vor Gott beschlossen wurde. Das ist lange her. Das ist die Menschenwürde, wie schon genannt, die persönliche Freiheit, die Gleichheit, die Glaubensfreiheit. Ich möchte das hier gar nicht weiter vertiefen, wie gröblich wir versagt haben in diesem Punkt in den Jahren 2020 bis 2022. Ihr wisst, was ich meine. Die Meinungsfreiheit, Ehe und Familie, das ist ja der Generalangriff des Satans. Und, wie auch schon genannt vorhin am Beispiel der Bildungsreform in Baden-Württemberg, die Erziehung unserer Kinder, die der Staat übernehmen soll. Was sagt die Kirche dazu? Am 7. April 2014 wurde vor der evangelischen Kirche in Deutschland in Hannover ein Studienzentrum für Genderfragen in Kirche und Theologie eröffnet. Die erste Studienleiterin damals war die Lesbe Frau Professor Dr. Claudia Jansen. Und was die für Ergebnisse haben, das zeige ich euch gleich. Das Online-Netzwerk Facebook, wisst ihr sicherlich, will es Lesben, Schwulen und Transsexuellen und auch anderen Menschen einfacher machen, ihre Geschlechtsidentität auszudrücken. Bei der Erstellung eines Profils im sozialen Netzwerk Facebook muss bei den persönlichen Daten auch das Geschlecht angegeben werden. Bisher gab es konsequenterweise nur die Möglichkeit, männlich oder weiblich. Nun bietet Facebook, und das ist auch schon einige Jahre her, gleich 60 verschiedene Geschlechtsoptionen an. Die Liste von 60 Optionen hat Facebook in Zusammenarbeit mit dem Lesben- und Schwulenverband erarbeitet. Ja, das überrascht eigentlich nicht. Hartmut Danisch hat dazu gesagt, wörtliches Zitat von Danisch aus seinem Artikel, es gibt leider nur 60 Geschlechter, schon über 11 Jahre her, fast 11 Jahre her. Ich finde das hundsgemein, sagt er, denn damit werden alle, die nicht auf dieser 60er-Liste stehen, ausgegrenzt und diskriminiert. Als Geschlechtsrichtung muss beispielsweise auch Berggorilla Spätburgunder drin sein. Oder einfach Ananas. Irgendein Astronomieprofessor hält auf die Frage nach seinem Sternzeichen standhaft daran fest, dass er vom Sternzeichen Leberwurst sei. Also muss das auch als Geschlecht durchgehen. Mir scheint, dass dieses Studienzentrum in Hannover das gehört hat und wie haben die, wie gesagt, 60, 70 glaube ich sind es mittlerweile schon in der Welt, wie schaut es in der Kirche aus? Ehe für alle in diesem Artikel von Franz Jörg Krieg auch schon von 2017, lesen wir wortwörtlich, wörtliches Zitat, wie wir bei der Tagung, also der evangelischen Kirche, Liebesleben hoch 6, 2013 in Kassel erfahren haben, gibt es außer Hetero, Homo, Bi, Trans, Inter und Asexualität, human, biologisch, medizinisch noch weitere, und jetzt haltet euch fest, rund 4000 sexuelle Identitäten. Das sind die Ergebnisse dieses Studienzentrums der Kirche. Was ja abgesegnet wurde, ich glaube, der Schneider war das damals, vom obersten Bischof in Deutschland, im Ratsvorsitzenden, unter seinem Segen. Wir haben weiter erfahren, dass zum Beispiel die evangelische Kirche das jetzt alles erkennen und wertschätzen will. Die Kirche unter dem Segen, hätte ich beinahe gesagt, des Papstes, des Bischofs. Was soll man dazu noch sagen? Die Evangelien, noch schlimmer, die evangelische Kirche in Deutschland sucht Gegenstrategien, um auf die Anti-Gender-Bewegung zu reagieren. Die bezeichnen uns hier wahrscheinlich als Anti-Gender-Bewegung. Dazu veranstaltete sie bereits im Dezember 16 einen Kongress, einen ganzen Kongress, bei dem über, wie sie verachtend es nannten, Stammtischparolen und Menschenverachtung informiert werden soll. Also da bleibt mir die Spucke weg. Versteht ihr? Wir sind die, die menschenverachtend sind, in ihren Augen. Denkt an die 2 Milliarden Tote im Mutterleib. Was ist denn das? Ja, das ist normal. Das ist ein Menschenrecht. Seht ihr, wie kaputt und krank diese Welt schon geworden ist? Kommen wir zu einer ersten Schlussfolgerung. Gender Mainstreaming ist keine Befreiung, wie sie es propagieren, von althergebrachten Strukturen, sondern ganz im Gegenteil, eine Versklavung des Menschen mittels Manipulation des Denkens, Umerziehung und Umgestaltung von Grundrechten mit dem Ziel der Zerstörung der menschlichen Identität, Geschlechtsidentität und der ganzen Gesellschaft, so wie sie bisher war. Das ist die Wahrheit. Und alles andere ist Propaganda und Manipulation und Lüge. Und wir kennen den Vater der Lüge und des Mordens. Und Lüge und Mord geht Hand in Hand seit Kain und Abel. Ist das so? Es geht um die Vorbereitung einer neuen Weltordnung. Ihr kennt das schon von Bush Senior, der in den 90er Jahren schon gesprochen hat von New World Order. Merkel, New World Order, neue Weltordnung. Und das ist ihre Agenda. Unter anderem das. Methoden sind die Umerziehung des Menschen und die Umgestaltung der ganzen Gesellschaft. Ziel ist die Errichtung einer Weltherrschaft, liebe Geschwister, das muss uns eigentlich nicht überraschen. Wer das Wort Gottes kennt, der weiß, dass es genau so kommen wird. Gut, wie es jetzt im Detail und im Konkreten kommt, das wissen wir natürlich nicht. Aber dass es kommt, das wissen alle die, die glauben. Dieses Ziel der Errichtung der Weltherrschaft soll leichter erreicht werden durch die Reduktion der Weltbevölkerung. Ihr kennt vielleicht die Guidestones in Amerika, die sie jetzt, jetzt auch schon vor Jahren gesprengt haben, wo sie ihr Ziel angegeben haben für die Weltöffentlichkeit, 500 Millionen stand da drauf. Ist eigentlich auch wieder folgerichtig in ihrem Denken, weil ich natürlich über 500 Millionen viel leichter herrschen kann und die viel leichter kontrollieren und überwachen kann als 10 Milliarden. Dumm sind sie ja nicht, aber sie sind Verbrecher. Tut mir leid. Nein, es tut mir nicht leid, die Wahrheit sollte einem nicht leid tun. Es sind Verbrecher, Schwerstverbrecher, mit denen wir es hier zu tun haben. Kommen wir zu dem Punkt, das sei genug jetzt, des Negativen. Ich möchte, wie schon gesagt, mit dem Negativen nicht enden. Und uns hier mal die Frage stellen, können wir angesichts dieser Tatsachen und dieser Entwicklungen, die wir ja nicht aufhalten, wir nicht, wir können es nicht, wir wissen, wer es kann, Können, aber die Frage lautet, können wir noch, wir glauben an einen allmächtigen Gott, an einen allmächtigen Gott. Das heißt ja, dass er alles kann, nicht wahr? Die Frage lautet aber, was können wir angesichts dieser Tatsachen noch tun? Punkt Nummer eins, wir können die Leute aufklären, das kann jeder. Wisst ihr, es muss nicht jeder solche Vorträge wie ich jetzt hier halten. Aber jeder kann aufklären. Wir haben alle Nachbarn. Ich weiß nicht, ob wir alle verheiratet sind, ob wir alle Kinder haben, aber ich nehme mal an, wir haben alle Verwandte, wir haben Bekannte, wir haben Freunde. Wenn wir einen Arbeitsplatz haben, dann haben wir Arbeitskollegen. Wir kommen mit Menschen zusammen. Und da können wir evangelisieren. Denen können wir von Jesus Christus, unserem Heil, erzählen. Und auch über diese Dinge hier. Dass das eben nicht normal ist. Habt den Mut zu sagen, heterosexuell ist normal. Ich bin ein Mann und ich bin gerne ein Mann. Und meine Frau ist eine Frau und sie ist gerne eine Frau. Und wenn eine Frau ein Mann werden will, dann ist das abnorm. Das ist psychiatrisch krank. Was heißt denn Psychiatrie? Das ist ein griechisches Wort. Psyche ist die Seele und Iatros ist der Arzt, die Heilkunde, also die Seelenheilkunde. Wir müssen uns um diese Seelen kümmern und nicht dahin gehen lassen und das Krankhafte für normal erklären und das Normale für krank. Das ist pervers. Das ist menschenverachtend und es kostet auch leider vielen unserer Kinder den Tod. Das können wir alle machen. Damit sind wir Zeugen der Wahrheit und des Willens Gottes. Denn Gott, denkt an die erste Folie, hat den Mensch nicht transsexuell, nicht homosexuell, nicht mit 4000 Geschlechtern, sondern mit 2 Geschlechtern geschaffen, als Mann und als Frau. Und ich möchte euch ermutigen, sich wohl zu fühlen, liebe Schwestern, in deiner Rolle als Frau. Sich wohl zu fühlen, liebe Brüder, in eurer Rolle als Mann. Und wenn ihr Probleme habt damit, geht zum Psychiater oder zum Seelsorger oder zu einem Bruder oder einer Schwester eures Vertrauens und legt das dem Herrn hin und gebt euch nicht damit zufrieden. Oder noch schlimmer, dass ihr das Geschlecht ändern wollt. Oder irgendwie mitmachen wollt in diesem sogenannten Mainstream. Der Mainstream ist der Zeitgeist. Der bringt uns nur ins Verderben. Der bringt uns nur den Tod. Krankheit und Tod, das ist der Weg. Das ist dieser breite Pfad, den wir kennen aus der Schrift. Ist das der Wille Gottes, dass wir auf dem breiten Pfad sind? Oder hat Jesus nicht uns vielmehr den schmalen Pfad gelehrt? Die Antwort, denke ich, ist klar. Lasst uns zurückbesinnen auf traditionelle christliche Werte. Die Traditionen sind ja nicht immer schlecht gewesen. Wir sind gerade dabei, nicht wir, die wir jetzt hier sind, sondern unsere Gesellschaft, unsere Politiker, sind dabei, diese christlichen Werte zu zerstören, die sie noch hatten und wo sie noch Mut hatten in den 40er Jahren. Dieses Gesetz, das sie sogar soeben gemacht haben, unser Grundgesetz, davon spreche ich. In der Verantwortung vor Gott zu machen. Heute, ich weiß nicht, wie das war diese Woche im Bundestag, wer diese Formel überhaupt noch gesprochen hat. So wahr mir Gott helfe. Ich bin oft vor Gericht, beruflich, und da überlässt der Richter jedes Mal dem Zeugen, wenn er die Eidformel sagt oder auch nicht, oder wenn neue Schöffen vereidigt werden zum Beispiel, wird dem Menschen immer freigelassen, diesen Zusatz zu sagen, was natürlich nur ein Mensch tut, der glaubt, ist ja klar, oder wegzulassen. Es ist interessant zu beobachten, wie das im Lauf, ich mache das jetzt über 30 Jahre, wie das im Lauf dieser 3 Jahrzehnte war. Ich glaube, ich muss euch die Frage nicht stellen, ihr wisst's. Dass es immer seltener wurde, dass Menschen diesen Zusatz, so wahr mir Gott helfe, gesagt haben. Ich finde das eigentlich traurig. Besinnen wir uns zurück auf das Wort Gottes. Buße ist nötig. So beginnt das Evangelium. So hat Jesus seinen Dienst auf Erden begonnen. Tut Buße und glaubt. So hat Petrus seine Predigt begonnen, Apostelgeschichte, tut Buße und glaubt. So hat Johannes, der Täufer vor Jesus schon, seine Predigt begonnen, tut Buße und glaubt. Und Metanoia, Buße, da geht es ja nicht um einen Bußgeldzettel auf der Windschutzscheibe, sondern das Metanoia heißt ja im Griechischen umdenken, anders denken, eben anders denken als diese Welt. Anders denken als das, was uns hier beigebracht wird in den Kindergärten, Schulen, Hochschulen, in der Gesellschaft. Anders denken, umdenken. Das kann ich nur, dann brauche ich ja einen neuen Orientierungspunkt. Ich brauche das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist mir Existenzgrundlage, liebe Geschwister. Und ich glaube, für euch ist es das auch. Das ist das Brot. Ich bin das Brot. Ne? Ihr kennt das, Johannes 6. Das wir brauchen. Das wir brauchen. Wir brauchen ihn, liebe Geschwister. Wir brauchen ihn selber. Und wir können das auch weitergeben. Wir können uns darauf zurückbesinnen, was praktisch bedeutet, dass ich mich Jesus Christus zuwende und seinem Wort und mich damit, indem ich das tue, ganz bewusst distanziere vom Zeitgeist, der hier herrscht. Wir müssen nicht mitmachen in diesem Mainstream und mit dem Strom schwimmen. Wir können, Lachse, glaube ich, sind das, ne, die gegen den Strom schwimmen. Wir können Lachse sein. Ne? Die Bibel vergleicht uns ja auch mit Fischen. Welche Fische sind wir? Schwimmen wir mit dem Strom oder gegen den Strom? Gegen den Strom geht es in die Hände Gottes. Mit dem Strom geht es hinunter, abwärts, Abfall. Wir haben es zur Genüge gesehen heute, wohin das führt. Ich möchte schließen mit einem Wort Gottes für die Gender-Ideologen und ihre Anhänger, denn Gott denkt an alle Menschen. Und er will ja, dass alle Menschen gerettet werden. Und er liebt alle Menschen, davon bin ich überzeugt. Ich bin auch überzeugt davon, dass er für alle Menschen, deshalb, weil das so ist, am Kreuz gestorben ist. Aber wir haben die Freiheit. Was hat Jesus gesagt? Ich weiß jetzt die Stelle nicht auswendig. Im Johannesevangelium, wo er gesagt hat, und wenn ich von der Erde erhöht werde, so will ich ein Paar zu mir ziehen. Nein, nicht ein Paar. Nicht manche, nicht etliche. Alle. Alle, hat er gesagt. Das ist das Herz Gottes. Aber die Liebe zwingt nicht. Die Liebe, und die Bibel vergleicht ihn ja auch mit einem Bräutigam und wir sind die Braut. Und die Liebe zwingt auch niemanden, keine einzige Seele in den Himmel hinauf. Sie überlässt es uns. Wir haben die freie Entscheidung zu wählen, wie es schon im Alten Testament war, zu wählen zwischen Leben und Tod. Und Gott spricht zu den Gender-Ideologen, wehe, wir können das nachlesen in Jesaja 5, Vers 20, wehe denen, die Böses gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bittere süß und Süßes bitter nennen. Das ist genau das, was hier geschieht. Lüge wird zur Wahrheit, Wahrheit wird zur Lüge. Recht wird zu Unrecht, Unrecht wird zu Recht. Normales wird zu Abnormität und das Abnorme wird für normal erklärt. Ein Wort für die Gender-Ideologen. Oder in Jeremia 30, Vers 6. Fraget, das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen, was Gott hier sagt. Frage doch und seht, ob auch ein Mannsbild gebiert. Das hat man bisher immer als Metapher verstanden, bis jetzt. Warum sehe ich denn, dass alle Männer ihre Hände auf den Hüften haben wie eine Gebärende und dass alle Angesichter totenbleich geworden sind? Seht ihr, hier steht auch schon, wie es ausgeht. Es ist der Tod da drin. Dem sollten wir nicht folgen. Oder auch im selben Kapitel ein paar Verse weiter spricht der Prophet Jeremia, die Zornglut des Herrn wird nicht nachlassen, bis er die Gedanken seines Herzens ausgeführt und zustande gebracht hat. Am Ende der Tage werdet ihr es recht verstehen. Liebe Geschwister, ich glaube, wir sind in dieser Zeit, wir leben in diesen letzten Tagen und wir können es verstehen. Wir können das hier, was Jesaja uns hier sagt, Wir können es richtig einordnen. Die Menschheit konnte Jahrhunderte, fast schon, sind ja schon fast zweieinhalb Jahrtausende, über zweieinhalb Jahrtausende ist das ja schon her, gar nicht richtig verstehen, wovon hier die Rede ist. Da sehen wir, in welcher Zeit wir leben. Und für uns auch noch ein Wort zum Schluss. Und wie gesagt, wir haben die Freiheit. Wir können das beherzigen und tun oder auch nicht. Das ist jedem freigestellt. Ihr kennt das. Ich denke, für die meisten ist das nur Wiederholung. Aber lasst es trotzdem mal wirken in euren Herzen. Und ich bete auch dafür, dass wir das nicht nur lesen, sondern dann auch tun. Und ich spreche hier selbstverständlich auch zu mir ganz genau auch so. Da schreibt Paulus an die Korinther, ihr könnt das nachlesen im 2. Korinther 6, 14 bis 7, Vers 1. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab. Trennt euch von ihnen, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und meine Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, schaut mal, wie der Heilige Geist uns anspricht, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Und das, liebe Geschwister, das wünsche ich uns allen, dass wir uns auf diesen Pfad begeben, dass wir darin wandeln. Und dann werden wir auch mit unserem Denken, mit unserem Reden und mit unserem Tun, mit unserem ganzen Lebenswandel ihm die Ehre geben. Soli Deo Gloria. Allein dem Herrn Jesus Christus sei die Ehre. Amen.